Guy Deutscher. Im Spiegel der Sprache. Warum die Welt in anderen Sprachen anders aussieht. Bestimmt erinnerst du dich noch an die Debatte um die Farbe eines Kleides, die vor nicht allzu langer Zeit in allen Online- und Offline-Medien Einzug hielt. Falls nicht, ein Foto zeigte ein Kleid, dessen Farbe von manchen als blau-schwarz und von anderen als weiß-gold wahrgenommen wurde. Wissenschaftler erklärten später, dass diese unterschiedliche Wahrnehmung mit den Lichtumständen des Fotos zusammenhing. Auf jeden Fall bewies die Sache mit dem Kleid, dass man sich über Farben wunderbar und erbittert streiten kann. Auch die Linguisten streiten sich seit mehr als einem Jahrhundert über eine Farbfrage. Die ist allerdings etwas komplexer als die Sache mit dem Kleid. Es fing alles damit an, dass Sprachwissenschaftler im 19. Jahrhundert bemerkten, dass die Wörter für Farben in antiken Texten irgendwie keinen Sinn ergaben. Die Forscher hätten das als merkwürdigen Zufall abtun können, doch da sie Wissenschaftler sind, wollten sie der Angelegenheit natürlich genau auf den Grund gehen. Und ohne es zu ahnen, hatten sie damit die Büchse der Pandora geöffnet, denn plötzlich tauchten immer kompliziertere Fragen auf. Dass Homer zum Beispiel niemals das Wort blau verwendet hat, lag das dann daran, dass er es nicht sehen konnte? Daran, dass damals nichts blau war, oder konnten vielleicht alle Griechen kein Blau sehen, weil sie kein Wort dafür hatten? Und damit fing es erst an. Denn nun mussten die Forscher herausfinden, ob die Sprache unser Denken bestimmt oder das Denken die Sprache. Und zwar in allen möglichen Bereichen des Lebens. Über dieses Thema sind sich die Sprach- und Neurowissenschaftler bis heute nicht ganz einig. Aber es hat sich die Meinung durchgesetzt, dass sich beide gegenseitig beeinflussen. Auf welch komplexe und faszinierende Art Sprache und Denken miteinander zusammenhängen, wirst du in den folgenden Blinks erfahren. In diesen Blinks wirst du außerdem herausfinden, warum Rotwild braun ist und schwarze Johannisbeeren blau, warum spanische Brücken anders aussehen als deutsche und warum eine neue Apfelsorte besser Patrick als Patricia heißen sollte. Blink Nummer 1. Andere Länder, andere Farben. Sprache spiegelt unsere Kultur und unsere Wahrnehmung wider. Erinnerst du dich noch an den Englischunterricht in der Schule? Warst du auch so überrascht, als du dort die Wörter Angst und Zeitgeist gelernt hast? Einige Bedeutungen sind so komplex, dass die Wörter dafür lieber aus einer anderen Sprache übernommen werden, als sie einfach zu übersetzen. Das liegt unter anderem daran, dass Sprache immer unsere eigene Kultur widerspiegelt. Ein Bereich, in dem das besonders deutlich wird, sind die Farben. Jede Kultur scheint Farben unterschiedlich wahrzunehmen und das erkennen wir auch in der jeweiligen Sprache. Dieses Phänomen ist schon seit langem bekannt. Den ersten sehr umfangreichen Beweis lieferte der englische Gelehrte William Everett Gladstone. Er untersuchte 1858 die Werke Elias und Odyssee von dem antiken Dichter Homer. Gladstone analysierte, welche Wörter für Farben Homer dort verwendete. Die Ergebnisse seiner Untersuchung waren erstaunlich. Es schien, als ob die Welt der antiken Griechen hauptsächlich aus Schwarz, Weiß und Grau bestand. Farben schienen für Homer und seine Zeitgenossen nicht besonders viel zu bedeuten. Würden wir zum Beispiel eine Frühlingswiese mit verschiedenen Blumen beschreiben, würden wir dabei sicher die Farben der Blüten erwähnen. Homer hingegen schrieb von einer Wiese mit helleren und dunkleren Blumen. Das klingt nicht besonders anschaulich, für die damaligen Leser war sie doch vollkommen normal. Auch quantitativ war das Ergebnis eindeutig. So verwendete Homer zum Beispiel 170 Mal das Wort Melas, schwarz, aber nur 10 Mal Xanthos, gelb. Und dies war keineswegs ein poetischer Kniff, den Homer sich ausgedacht hatte. Das gleiche Prinzip finden wir in allen antiken Schriftstücken. Gladstone vermutete, der Grund für diese andere Darstellung war die undifferenzierte Wahrnehmung von Farben im antiken Griechenland. Es gab damals kaum künstliche Farbstoffe. Das Meer und der Himmel waren zwar meist blau, aber es gab dort kaum blaue Augen, blaue Blumen und schon gar keine Blue Jeans oder blaue Wasserfarbe. Kein Wunder also, dass Homer kein einziges Mal das Wort blau verwendete. Doch ein ziemlich stichhaltiger Beweis dafür, dass die Sprache immer die Kultur und Wahrnehmung der Sprecher widerspiegelt. Blink Nummer 2. Henne oder Ei? Es ist nicht sicher, ob sich erst die Sprache ändert und dann die Wahrnehmung oder umgekehrt. Sprache reflektiert also die Kultur und Wahrnehmung der Menschen. Aber woran lag es eigentlich, dass die antiken Griechen anscheinend so wenig Wert auf Farben legten? Waren sie ihnen einfach egal oder konnten sie sie vielleicht nicht sehen? Und wenn die Menschen im antiken Griechenland Farben weniger gut sehen konnten, lag das vielleicht darin, dass sie einfach nie über sie sprachen? Der erste, der diese Fragen aufwarf, war der deutsche Sprachwissenschaftler Lazarus Geiger. Nachdem er die Schriften von Gladstone gelesen hatte, fiel ihm auf, dass nicht nur Homer, sondern auch andere sehr alte Texte, wie zum Beispiel die Bibel oder die indischen Veden, ganz anders mit Farben umgehen, als wir es heute tun. Er forschte weiter und entdeckte einige spannende Fakten. So entwickelten sich zum Beispiel die Wörter für die verschiedenen Farben in allen Kulturen der Welt in einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst gab es Wörter für hell, dunkel, schwarz und weiß. Später kam dann rot hinzu, anschließend gelb, grün, blau und violett. Das erklärt zum Beispiel, dass wir von Weißwein sprechen, obwohl er eher gelb-grünlich ist, von Schwarzbeeren, die eindeutig blau sind, und von Rotwild, das genau betrachtet ziemlich braun ist. Daraus ergaben sich zwei Thesen. Entweder die Farbwahrnehmung hat sich anatomisch erst in den letzten Jahrhunderten entwickelt und unsere Vorfahren waren quasi farbenblind, oder wir konnten Farben schon immer sehen, aber sie haben erst in der jüngeren Geschichte eine so große Bedeutung bekommen, wie sie sie heute haben. Die Linguisten spalteten sich in zwei Lager auf. Die Nativisten glaubten an die erste Theorie, die Kulturalisten an die zweite. Gladstone und andere gehörten zu den Nativisten. Doch auch die Kulturalisten haben wichtige Argumente, die für ihre Sichtweise sprechen. Es gab zum Beispiel verschiedene Kulturen wie im vorantiken Mykene, die Lapis-Lazuli-Steine verehrten. Das Einzige, was diesen Stein besonders macht, ist seine strahlend blaue Farbe. Wenn die Menschen sie nicht sehen konnten, warum wählten sie dann ausgerechnet diesen Stein aus? Blink Nummer 3. Dingsda. Wir können Sachen wahrnehmen, für die wir keine Worte haben. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde allerdings den Nativisten, die weiterhin glaubten, dass unsere Vorfahren farbenblind waren, endgültig der Wind aus den Segeln genommen. 1898 startete die Torres Straits Expedition, bei der verschiedene Inseln zwischen Australien und Papua-Neuguinea erforscht wurden. An dieser Expedition nahm auch der britische Anthropologe William Horse Rivers teil. Er konnte während dieser Reise nachweisen, dass Menschen, die nur wenige Wörter für Farben haben, trotzdem die gleichen Farben sehen können wie wir. Zum Beweis führte er einige Experimente mit den Bewohnern der Murray-Insel durch. Ihre Farbbegriffe sind ja sehr vage. So sagen sie zum Beispiel Mama, Mama zu allem, was rot, rosa oder braun ist. Sie können diese Farben aber durchaus voneinander unterscheiden. Rivers gab ihnen Wollfäden in den unterschiedlichen Farben und bat sie, die passenden zusammenzulegen. Alle Teilnehmer schafften es ohne Probleme, rot zu rot, braun zu braun und rosa zu sortieren, obwohl all diese Fäden für sie eindeutig mamamamam farbig waren. Dieses Phänomen beschränkt sich keineswegs nur auf entfernte und isolierte Inselbewohner. Auch mitten in Europa ist es durchaus üblich, dass unterschiedliche Sprachen mehr oder weniger Wörter für Farben haben. In Russland gibt es zum Beispiel zwei völlig verschiedene Wörter für hellblau und dunkelblau. Dort sind das zwei unterschiedliche Farben. Doch auch wir, die beide Farben blau nennen, können durchaus zwischen einem dunklen Marineblau und dem hellen Azurblau unterscheiden. Wenn wir für etwas kein Wort haben, bedeutet das also noch lange nicht, dass wir es nicht wahrnehmen können. Vermutlich konnte Homer also ziemlich viele blaue Dinge sehen, aber ihre Farbe war ihm wohl relativ egal. Blink Nummer 4. Hast du Töne? Unsere Wörter für Farben werden sowohl von der Natur als auch von der Kultur beeinflusst. Die Kulturalisten hatten gewonnen. Unsere Farbwörter werden durch unsere Lebensweise bestimmt und nicht durch unsere Sehfähigkeit. Die ursprüngliche Frage von Lazarus Geiger, warum sich die Farbwörter in genau einer bestimmten Reihenfolge entwickeln, wurde darüber ganz vergessen. Beantwortet wurden sie dann schließlich doch noch, 100 Jahre später. Der Anthropologe Brent Berlin und der Sprachwissenschaftler Paul Kay veröffentlichten im Jahr 1969 das Buch Color Terms, The Universality and Evolution. Darin weisen sie nach, dass die Entwicklung der Farbbegriffe einer eigenen Logik folgt, die sowohl von der Kultur als auch von der Natur beeinflusst wird. Hell und dunkel sind für alle Menschen die wichtigsten Begriffe, denn am Tag können wir sehen und in der Nacht nicht. Die nächste Farbe, die in allen Sprachen auftaucht, ist Rot. Und das ist auch kein Wunder, denn Rot steht für Blut und damit Gefahr. Daher ist es praktisch und wichtig, ein Wort für diese Farbe zu haben. Das ist der natürliche Teil der Erklärung. Doch auch kulturell hat Rot gute Argumente. Es gibt viele rote Dinge wie Blumen oder verschiedene Früchte. Und das macht es auch einfacher, rote Farbstoffe herzustellen als zum Beispiel blaue. Somit entwickelte sich das Wort für Rot in allen Sprachen früher als die Worte für Farben, die seltener vorkommen. Allerdings sind die Farben, die wir in jedem Regenbogen sehen, nicht strikt voneinander getrennt, sondern gehen ineinander über. Daher ist es ganz normal, dass verschiedene Kulturen die Grenze an unterschiedlichen Stellen ziehen. Russisch zieht eine Linie zwischen hellblau und dunkelblau. Die Bewohner von den Murray-Inseln stecken Rot, Braun und Pink in die gleiche Schublade. Das bedeutet aber nur, dass wir unterschiedliche Wörter benutzen, nicht, dass wir die Dinge unterschiedlich wahrnehmen. Blink Nummer 5. Wortgewaltig. Die Komplexität unserer Sprache sagt einiges über unsere Kultur aus. Wir haben gesehen, dass unsere Sprache widerspiegelt, wie wir Farben wahrnehmen. Es gibt aber noch mehr Aspekte der Sprache, die etwas über unsere Kultur aussagen. Dazu zählt unter anderem die Komplexität der Grammatik. Grundsätzlich sind alle Sprachen komplex, aber sie sind nicht alle gleich komplex. Es ist zum Beispiel schwierig zu sagen, ob eine Sprache mit mehr Buchstaben oder mit mehr Vergangenheitsformen komplizierter ist. Das macht es nicht ganz einfach, die Komplexität von Sprachen insgesamt zu vergleichen. Es ist allerdings sehr aufschlussreich, sie in bestimmten Bereichen der Sprache zu vergleichen. Einer dieser Bereiche ist die Morphologie, also die Struktur der einzelnen Wörter. Der Linguist Revere Perkins hat 1992 herausgefunden, dass komplexe Gesellschaften tendenziell einfachere Wörter haben. Das liegt daran, dass wir in großen, ausdifferenzierten Gesellschaften oft mit Menschen sprechen, die wenig mit uns gemeinsam haben, also zum Beispiel aus einem anderen Teil des Landes kommen oder einen anderen sozialen Status haben als wir. Für die gemeinsame Kommunikation sollten die Wörter daher möglichst einfach und universell sein. Das beste Beispiel für so eine große, komplexe Gesellschaft ist die ganze Erde. Große Teile der Menschheit haben sich darauf geeinigt, Englisch zu sprechen. Allerdings eine Form des Englischen, die viel einfacher gestrickt ist als zum Beispiel das Englisch von Shakespeare, das auf einen viel kleineren Zuschauerkreis zugeschnitten war. Umgekehrt entwickeln sich in kleinen, homogenen Gesellschaften oft sehr komplizierte Wörter. Das liegt daran, dass viele Teile von der Bedeutung von Wörtern schon impliziert werden. Der Satz, die beiden sind dahin zurückgegangen, macht zum Beispiel für einen Fremden wenig Sinn. Für zwei Leute, die sich den ganzen Tag miteinander unterhalten, vermutlich schon. Solche Informationen wie dorthin oder die beiden beziehen sich auf Leute, Orte, Ereignisse oder Zeiten. Wenn diese zum Allgemeinwissen einer kleinen Kultur gehören, dann fließen sie oft mit in die Wortstruktur ein und werden zum Beispiel zu spezifischen Wortendungen. So kommt es, dass kleine Gesellschaften oft komplex zusammengesetzte Wörter haben, die für Außenstehende schwierig zu lernen sind. Blink Nummer 6. Das muss sein. Sprache beeinflusst unsere Gedanken, weil sie uns zwingt, bestimmte Dinge auszudrücken. In den 1930ern gab es eine weitere Revolution unter den Linguisten. Es wurde nicht mehr nur diskutiert, ob Unterschiede in den Sprachen kulturell oder durch die Natur bestimmt sind, sondern eine ganz neue Frage tauchte auf. Bestimmt unsere Sprache darüber, wie wir denken? Aufgeworfen wurde diese Frage durch die beiden Linguisten Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf. Die beiden erforschten die Sprachen der nordamerikanischen Ureinwohner. Dabei entdeckten sie einige interessante Unterschiede zu ihrer Muttersprache Englisch. Die Einwohner von Vancouver Island hatten zum Beispiel ein Verb zu dem Substantiv Stein. Direkt übersetzt wäre das so etwas wie steinen und es bedeutet fallen, eben das, was ein Stein so macht. Aus diesen und anderen Erkenntnissen schlossen Sapir und Whorf, dass es so etwas wie eine sprachliche Relativität geben müsste. Für die Bewohner von Vancouver Island sind Steine und Steinen zwei unterschiedliche Dinge, während es für uns nur das eine gibt. Ähnlich ist es mit dem Regen. Während wir und die Engländer einfach sagen, es regnet, sagen zum Beispiel die Israelis, es fällt Regen. Hier sind die beiden Linguisten allerdings ein bisschen zu weit vorgeprescht. Nur weil verschiedene Sprachen Dinge unterschiedlich ausdrücken, heißt das noch lange nicht, dass wir diese Sachen auch unterschiedlich wahrnehmen. Ein Israeli wird bei Regen genauso nass wie ein Deutscher. Was allerdings wirklich Einfluss auf unsere Gedanken hat, sind die Angaben, die wir aus grammatikalischen Gründen machen müssen. Es gibt Sachverhalte, die wir ausdrücken können, es gibt aber auch solche, die wir erwähnen müssen. Das beste Beispiel sind hier die Geschlechter. Ein Engländer kann zum Beispiel einfach von seinem Neighbor sprechen. Bei einer Geschichte über diese Person spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle. Deutsche oder Franzosen müssen das hingegen genau spezifizieren. Reden wir über unseren Nachbarn oder über unsere Nachbarin? Das führt automatisch dazu, dass wir uns in bestimmten Sprachen andere Gedanken machen als in unserer Muttersprache. Blink Nummer 7. Er, sie, es. Das Geschlecht von Wörtern löst automatisch Assoziationen in uns aus und beeinflusst so unser Denken. Bei unseren Nachbarn macht die Einteilung nach Mann und Frau ja ein bisschen Sinn, auch wenn das Genderaktivisten mittlerweile anzweifeln. Doch es ist einfach so, wir denken über Frauen anders als über Männer. Wer sich zum Beispiel eine Bohrmaschine ausleihen will, klingelt eher bei dem Nachbarn als bei der Nachbarin. Relativ absurd wird das Ganze aber, wenn auch Dinge und Objekte ein Geschlecht haben, wie das etwa im Deutschen, Spanischen oder Russischen der Fall ist. Denn dieses Geschlecht ist oft vollkommen willkürlich zugeordnet. Es ergibt eigentlich keinen Sinn, dass das Wasser zum Beispiel neutral ist, bis wir einen Teebeutel hineinhalten. Dann wird es plötzlich männlich, der Tee. Es ist auch nicht gerade nachvollziehbar, dass es das Mädchen heißt statt die Mädchen. Und obwohl das grammatikalische Geschlecht eigentlich mehr oder weniger zufällig ist, beeinflusst es dennoch, wie wir über bestimmte Dinge denken. Nachgewiesen wurde das in den 90er Jahren von dem Psychologen Toshi Konishi. Er fragte Menschen mit verschiedenen Muttersprachen, welche Eigenschaften bestimmte Gegenstände hätten. Es stellte sich heraus, dass das grammatikalische Geschlecht dabei eine entscheidende Rolle spielt. Männlichen Gegenständen schreiben wir männliche Eigenschaften zu und umgekehrt. So halten die Deutschen ihre weiblichen Brücken zum Beispiel für schön, fragil, schlank und friedlich, während Spanier, bei denen die Brücken männlich sind, sie eher als stark, groß, stabil oder sogar gefährlich beschreiben. Die Geschlechter haben sogar Einfluss darauf, wie gut wir uns Dinge merken können. Das entdeckten die Sprachwissenschaftlerinnen Lera Boroditsky und Lauren Schmidt vor einigen Jahren. Sie fanden in einem Experiment heraus, dass wir uns Namen von Gegenständen viel leichter merken können, wenn sie das gleiche Geschlecht haben wie der Gegenstand selbst. Wir Deutschen können es uns zum Beispiel leichter merken, wenn ein Apfel Patrick heißt und nicht Patricia. Die Sprache beeinflusst also nicht nur unsere Wahrnehmung und unsere Assoziationen, sondern sogar unser Erinnerungsvermögen. Blink Nummer 8. Links und geradeaus. Auch wie wir über den Raum sprechen, beeinflusst unsere Gedanken. Wir haben gesehen, dass das grammatikalische Geschlecht mitbestimmt, was wir über Gegenstände denken. Ein weiteres Beispiel dafür, wie Sprache unsere Gedanken beeinflusst, sind unsere Wörter über die räumliche Orientierung. Lange Zeit interessierte das niemanden. Vorne war einfach vorne, hinten, hinten und wo links und rechts sind, hat jedes Kind spätestens in der Grundschule gelernt. Es ist für uns auch ganz klar, wie wir zum nächsten Supermarkt kommen. Erste Straße links, zweite rechts und an der Ampel geradeaus. Doch das alles war nicht mehr so selbstverständlich, als die ersten Forscher begannen, die Sprache Gugu-Yimithir zu untersuchen, die vom gleichnamigen Stamm der Aborigines in Australien gesprochen wird. Es stellte sich nämlich heraus, dass es in dieser Sprache keine Wörter für vorne, hinten, rechts oder links gibt. Stattdessen drücken diese Menschen alle räumlichen Verhältnisse mit den Himmelsrichtungen aus. Wenn zum Beispiel zwei Leute beim Essen nebeneinander sitzen, dann ist nicht der eine links und der andere rechts, sondern der eine nördlich und der andere südlich. Die Nudeln, die sie essen, standen im Supermarkt im nordöstlichen Regal. Bei einem so großen Unterschied in der Sprache ist es logisch, dass die Gugu-Yimithir ihre Umgebung anders wahrnehmen als wir. Zum einen haben sie einen sehr starken inneren Kompass, der ihnen jederzeit genau angibt, wo welche Himmelsrichtung ist. Und zum anderen scheint ihre Welt tatsächlich ein bisschen anders angeordnet zu sein als unsere. Das konnte ein Experiment zeigen, bei dem es um drei Bilder geht. Auf dem einen sieht man ein Mädchen direkt links bzw. nördlich neben einem Haus stehen. Auf dem anderen einen Baum, der etwas weiter vom Haus entfernt liegt. Ebenfalls links, aber hier wurde die Ansicht um 180 Grad gedreht, sodass sich der Baum südlich des Hauses befindet. Auf dem dritten Bild ist nur das Mädchen zu sehen. Die Probanden wurden gebeten, den Baum einzuzeichnen und siehe da, Europäer zeichnen ihn links von dem Mädchen, Aborigines rechts davon. Je nach Sprache setzen wir unsere Realität nach anderen Maßstäben zusammen. Blink Nummer 9. Durch die rosarote Sprachbrille. Unsere Sprache bestimmt auch, wie wir Farben wahrnehmen. Es gibt noch ein drittes Beispiel dafür, wie Sprache unser Denken beeinflusst. Und wir haben es in den ersten Blinks bereits kennengelernt. Unsere Wörter für Farben. Vorher haben wir uns angesehen, wie die Sprache unsere Farbwahrnehmung widerspiegelt. Aber das Gleiche passiert auch umgekehrt. Sie verändert unsere Farbwahrnehmung. Es hängt tatsächlich ein Stück weit von unserer Sprache ab, wie Farben für uns aussehen. Dazu führten Paul Kay und Willett Campton von der Universität Berkeley in Kalifornien 1984 ein ganz einfaches Experiment durch. Sie hatten drei Plastikchips, die alle eine unterschiedliche Farbe im grün-blauen Bereich hatten, und sie baten ihre Probanden, den Chip auszusuchen, der farblich nicht dazu passte. Englische Muttersprachler wählten immer den gleichen Chip. Sie hielten zwei für blau und einen eher für grün und meinten, der grünere hätte eine unpassende Farbe. Als sie gefragt wurden, warum sie ausgerechnet diesen gewählt hatten, antworteten sie, er sieht ja ganz anders aus als die anderen. Im Gegensatz zu den Teilnehmern, deren Muttersprache das mexikanische Tarahumara war. In dieser Sprache gibt es keinen Unterschied zwischen blau und grün und so waren sich diese Leute nicht sicher, welcher Chip nicht zu den anderen passte. Die Sprache greift tief in die Funktionsweise unseres Gehirns ein. Auch dazu gibt es ein Experiment, das 2006 von Paul Kay durchgeführt wurde. Es basiert darauf, dass unsere linke Gehirnhälfte sowohl für die Sprache als auch für die visuelle Wahrnehmung des rechten Gesichtsfeldes zuständig ist. Die Teilnehmer sollten auf ein X auf einem Bildschirm schauen. Rund um das X waren grün-blaue Quadrate angeordnet. Eines der Quadrate hatte eine etwas andere Farbe. Es zeigte sich, dass die Probanden die abweichende Farbe schneller erkennen konnten, wenn sie sich im rechten Bildschirmbereich befand, also mit der Gehirnhälfte erkannt wurde, die auch für die Sprache relevant ist. Sprache beeinflusst unser Denken auf viele Arten. Die Geschlechter, die räumliche Wahrnehmung und die Farben sind nur drei Beispiele dafür, wie wir die Welt und Menschen um uns herum in Abhängigkeit von einer Sprache wahrnehmen. Das waren unsere Blinks zu Im Spiegel der Sprache von Guy Deutsche. Die Kernaussage dieses Buches ist, unsere Sprache, unsere Kultur und unser Denken beeinflussen sich gegenseitig. So entscheidet zum Beispiel unsere Sprache darüber, wie wir Farben, den Raum oder bestimmte Gegenstände wahrnehmen. Gleichzeitig spiegelt Sprache auch immer unsere Kultur wider und sagt einiges aus über die Gesellschaft, in der sie entstanden ist. Und wir haben dir unsere Blinks gefallen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns, von dir zu hören. Schreib uns doch dazu einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches, also Im Spiegel der Sprache als Betreff, und teile deine Gedanken mit uns.